dass der Begriff Produzent ja auch heißen kann, Beruf von einem, der Menschen mit verschiedenen Eigenschaften zusammenbringt, einer, der Arbeitsmittel und Arbeitskräfte auf eine Sache sinnvoll bezogen kombiniert. Aber der Kleinproduzent tendiert dazu, die verschiedenen erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen weniger kollektiv zu organisieren, als in sich selbst zu vermuten und zu entwickeln, wodurch er nichtsahnend einer Proletarisierung der Kulturproduktion Vorschub leistet. Insofern sah sich wohl auch Farocki an der vordersten Front der Erosion der Arbeitszusammenhänge einer Kulturindustrie, die bis zu einem gewissen Maß die Ausbildung und Spezialisierung handwerklicher Fähigkeiten gefördert hatte. Überdies übersieht das Argument, dass man von dem Honorar, das die Sendeanstalten zahlen, allein nicht leben könnte, dass die Abhängigkeitsverhältnisse, die der Kleinproduzent schafft, auch Lohndrückerei bedeuten. Denn der Kleinproduzent kann keine angemessene Bezahlung bieten und leitet deshalb nur zur Gelegenheitsarbeit an. Harun, wer von seiner Arbeit leben will und muss und kann, der wird da oft nicht mitmachen. Aus Arbeit, die man in der Not macht, kann man nicht viel werden, was nicht heißen soll, dass es viele Arbeiten gibt, die aus Neigung getan werden. Das Pendel von der Richtung Neigung, von der Not Richtung Neigung, von Unlust Richtung Lust ausschlagen zu lassen, ist der Traum des Kleinproduzenten, der sich nur allzu selten erfüllt und trotzdem, Stichwort Selbstverwirklichung, die Triebfeder bleibt, die Triebfeder seines Handelns. Das dritte Argument zielt auf die Vertrautheit der Leute, mit denen der Kleinproduzent zusammenarbeitet. Dazu Harun. Das Traurige an dieser Geschichte, dass die lebendige Arbeit in den Privatbereich geht und die abstrakte im Gesellschaftlichen zurückbleibt, die Geschichte von der Kunst und der Industrie. Es gibt kaum ein Ideologem, das für ihn zu dieser Zeit, also in den frühen 1970er Jahren, aber auch später ablehnenswerter gewesen wäre, als die Berufung auf eine angeblich höhere Lebendigkeit der Arbeit in der Kulturproduktion, mit der sich die Kleinproduzenten und andere Kulturarbeiter von der industriellen Produktion und ihrem Entfremdungscharakter abzugrenzen suchen, dabei verleugnend, wie sie zu jener Fetischisierung der Lebendigkeit und der immer weitreichenderen vitalistischen Wertschöpfung im Sinne des neuen Geistes des Kapitalismus beitragen, der sich dem Zusammenspiel von gesellschaftlichen und ökonomischen Liberalisierungen seit den späten 1960er und frühen 1970er Jahren verdankt. An anderer Stelle schreibt Harun, in manche Bars geht man wegen der Drinks und wegen der Person, die die Drinks ausgibt. In manchen Bars wäre es besser, der Drink würde sich von selbst einschenken. Nichts ist schlimmer als die Vortäuschung lebendiger Arbeit. Diese letzte Sentenz erweist sich als bis heute gültig. Sie antizipiert die aktuelle Kulturkritik von Slavoj Žižek bis René Polisch. Das vierte Argument schließlich, dass da lautet, ich produziere lieber selbst, um unabhängig zu sein, quittierte Harun mit der verächtlichen, aber vielleicht auch etwas ratlosen Frage, was soll man dazu sagen? Die Behauptung eines kausalen Zusammenhangs zwischen Kleinproduzententum und Unabhängigkeit charakterisiert seit jeher die Selbstwahrnehmung von Independent-Kultur, nicht nur Film, sondern vielleicht noch mehr in der Popmusik, Aus dieser Konstruktion leiten sich etliche Mythen von antikapitalistischer Kreativität im Bann des Kapitalismus ab. Aber Unabhängigkeit, das wusste Harun aus eigenster Erfahrung, ist eben das Gegenteil dessen, was kulturelle Produktion möglich macht. Im Gegenteil, Kreativität und Heteronomie sind unzertrennlich. Und wie das letzte Zitat zeigt, ist diese Heteronomie oder Kollektivität der Kunst auch eine Angelegenheit der Geschlechter, in diesem Fall von Abhängigkeiten oder Schutzangeboten zwischen Frau und Mann, die dem fragmentierten Leben, das allein der Subsistenz dient, vorzuziehen waren, aber Harun nicht von tiefen Sinnzweifeln bewahrt haben. Das letzte Zitat ist das, auf das ich jetzt zitiere. Immer wollte ich eine schöpferische Arbeit haben. Ich gab die Leichtathletik auf, näherte mich nicht den Bravo-lesenden Mädchen unserer Reihenhaussiedlung. Ich brach die Schule ab, um ein wechselhafteres Leben führen zu können. In Berlin wohnte ich in einem Keller. Morgens ging ich in einer Brauerei Bier ausfahren. Mittags verteilte ich Prospekte in den Hinterhäusern. Abends schleppte ich Biergläser in der ersten Diskothek. Nachts ging ich auf die Abendschule, um es aus eigener Kraft zu schaffen. Um Mitternacht beteiligte ich mich im Eden Saloon am Preistanz und wurde mehrmals Mr. Twist. Das Morgengrauen erlebte ich am Rande der Piste des Tempelhofer Flughafens in einem schlohweißen Overall der Pan Am. Aber ich konnte nicht schreiben. Nach 3 Zeilen hatte ich Angst, hier könnte das Leben sich nicht festhalten lassen, und ich stand auf, um es woanders zu suchen. Dann hat mich 7 Jahre lang eine Frau beschützt, und ich habe alles gelernt. Ich kann meine Arbeit tun. Aber was ich erlebe, ergibt keinen Sinn. Ehe, Scheinehe, Firma, Scheinfirma, Leben, Scheinleben. Ich bin glücklich zu ahnen, dass Herr Ruhn später und bis zu seinem Tod diesem Scheinleben entkommen konnte. Danke.
Abgebildet. Hier der Autor, wie er mit den Mitteln der Montage eine Umstellung macht, wie er rekombiniert.
Auch diese Bilder sagen, so sieht der Arbeitsplatz, der Schnittplatz nicht aus. Das ist nicht das Abbild, das ist das Modell eines Schnittplatzes. Als ich das aufnahm vor beinahe 20 Jahren, da hatten die meisten Menschen ihren Arbeitsplatz noch in den großen Fabriken und Büros, sodass mein Einzelarbeitsplatz eine Wendung gegen die Fabrikgesellschaft war. Inzwischen hat sich die Fabrikgesellschaft gegen sich selbst gewendet.
Stets habe ich den Arbeitsplatz des Autoren abgebildet. Mit diesem Satz von Harun eingesprochen, beginnt der Ausschnitt, den Sie gerade gesehen haben. Als Statthalter von Autorschaft zitiert Farocki einen Ausschnitt aus Zwischen den Kriegen von 1978, in dem sein etwa 20 Jahre jüngeres Selbst zu sehen ist, wie es in der Rolle des Autors das Prinzip der Montage mit der Schere ausagiert, dabei Holzschnitte von Gerd Arns oder einem anderen der Kölner Progressiven aus den 20er und 30er Jahren und Zeichnungen von ihm selbst, Storyboards, zerschneidet und neu zusammenfügt. Der Autor ist hier nicht notwendigerweise der authentische Harun Farocki, der eher schon eine Position im Diskurs, eine Autorfunktion, wie es Michel Foucault 1969 genannt hat. Der Begriff von Autorschaft, um den es Harun Farocki ging, ist daher abzusetzen, etwa vom Autor der französischen Politique des Auteurs, obwohl er mit diesem Autorbegriff der Quai des Cinéma sicher auch sympathisiert hat. Andererseits öffnet Farocki den Begriff des Autors, gerade indem er ihn an seinen Arbeitsplatz verweist, den Schreibtisch oder den Schnittplatz bzw. Schneidetisch, auf den Begriff des Arbeiters. Und der Schneidetisch, der Schneideraum, wird emblematisch für eine spezifische Temporalität der Verausgabung und der Immersion in die Arbeit. Als Arbeiter im Schneideraum entdeckt sich der Autor als hilflos, aber fasziniert davon, dass ihm die Unterteilung in Arbeitszeit und Freizeit entgleitet. Es wird außerhalb der normalen Arbeitszeit gearbeitet. Schneiden ist eine wiederkehrende Arbeit und begründet feste Arbeitsplätze, aber jeder Schnitt ist eine Sonderanstrengung, eine, die etwas sichtbar macht. Das zieht den Arbeiter in den Bann. Es wird für ihn schwer, Arbeitszeit und Lebenszeit einzuteilen. Die Zeit vergeht schnell. In dem Essay, was ein Schneideraum ist, von 1984, aus dem ich eben zitiert habe, beschreibt Farocki den industriellen, vermeintlich freudlosen Charakter des Schneideraums und er zieht eine Analogie zum Büro. Die Schneideräume sind meistens in Hinterzimmern, Kellern und Dachböden. Ein Schneideraum ist ein unwirtlicher Ort, ähnlich den Verschlägen, in denen die Meister in den Fabriken oder die Polierer auf den Baustellen sich herumdrücken, die vorgeschobenen Posten der Büroherrschaft auf dem Feld der Produktion. Insofern ist der Schneideraum ein Büro für den Film. Als nichts die Arbeit in Taten und die Arbeit an Ideen fürs Fernsehen so sehr kritisieren würde, wie die ungeschnittene Vorführung von Bildern nur einen Tag lang. Die Arbeit des Büros, das Schreiben von Berichten und Aktenvermerken, das Gliedern und Ordnen, das Systematisieren und Archivieren, aber auch die Eintönigkeit und Autoritätsfixiertheit bürokratisch-administrativer Tätigkeit, von der es kein Bild gibt, die aber großen Einfluss darauf hat, was überhaupt gehört und gesehen wird, dringt über die Analogie von Büro und Schneideraum in den Film ein. In Schnittstelle sagt Farocki, dass zu dem Zeitpunkt, an dem die Einstellung aus Zwischen den Kriegen die leicht von oben gegebene Rückenansicht vom Autor an seinem Arbeitsplatz, an seinem Einzelarbeitsplatz entstanden ist, also Mitte der 1970er Jahre, als die meisten Menschen ihren Arbeitsplatz noch in den großen Fabriken gehabt hätten, weshalb der Einzelarbeitsplatz, etwas realitätsvergessen, wie eine antiindustrielle Bastion verstanden werden konnte, als eine Wendung gegen die Fabrikgesellschaft, die sich seither gegen sich selbst gewandt habe. Die Veränderung der Funktion des Einzelarbeitsplatzes zwischen den 1970er und 1990er Jahren, aber natürlich auch bis heute, verläuft parallel zur Veränderung der Begriffe von Autorschaft. Veränderungen, wie sie vor allem für Farocki, aber auch für andere Kulturproduzentinnen folgenreich werden sollten und die sich in der Verallgemeinerung des Prinzips des Künstler-Selbstunternehmers, einer Gouvernementalität des Freelancers, äußert, in der es zunehmend schwerfällt, Arbeitszeit und Lebenszeit einzuteilen. Das kann zu den angedeuteten Ekstasen der Produktion führen, aber auch zu einer ganz unheroischen, für die Dramatisierung ungeeigneten Anomie, in der das Produzieren keinen Halt mehr hat. 1978 schrieb Perun: In den letzten Monaten machte es keinen Unterschied, ob ich mich um eine Arbeit bewarb, etwas drehte, schnitt, wohin ich fuhr, zufällig Kurt Jürgens am Frühstücksbuffet traf, eine tarifpolitische Auseinandersetzung zwischen Schauspielern und Redakteur moderierte oder auch nur 24 Stunden lang an die schmutzige Decke meines Zimmers starrte. Es ist keine Tragödie, nur Quatsch. Besonders desillusionierend war der Umstand, dass die Arbeit in und mit den Medien, besonders die Arbeit für das Fernsehen, mit der schleichenden Entwertung von Arbeit, vor allem von spezialisierter, ausgebildeter Arbeit, einhergeht. In einer grandiosen, von Dietrich schon erwähnten, selbstreflexiven Analyse vom Dezember 1973 oder der Ausgabe, Filmkritikausgabe von 1973, widmet sich Harun diesem Zerfalls- und Restrukturierungsprozess unter dem Titel Anmerkung zum Status des Kleinproduzenten. Die Überschrift dieses Artikels findet sich im Inhaltsverzeichnis der Ausgabe der Filmkritik. Auf der Seite, auf der der Text beginnt, hatte sich die Redaktion bzw. Harun jedoch etwas Spezielles einfallen lassen. Zu sehen ist hier stattdessen der Briefkopf der Produktionsfirma Larabell Film mit der Berliner Adresse des Autors. Der Artikel beginnt so: Es gibt kaum ein Wort, das zu so vielen Missverständnissen führen muss wie das Wort Produzent. Im Zusammenhang mit Film und bezogen auf die Wohnung mit einem hübschen Schild an der Tür, als Namensfirma kann man übrigens eine Produktionsfirma aufziehen, ohne sich irgendwo eine Genehmigung zu holen, so wie jeder Gastwirt seine Kneipe nennen kann, wie er will. Anders als ein richtiger Warenproduzent, der Kapital in Form von Geld und Produktionsanlagen hat, bieten sich die Kleinproduzenten selbst an, als Autor oder Regisseur. Sie verkaufen damit eine umfassende, generalistische Subjektivität, in der künstlerische Kreativität, soziale Begabung wie Kommunikationsfähigkeit, Organisationsbereitschaft, Flexibilität und andere Eigenschaften zusammenfließen, allerdings in bescheidensten, ja, proletarischen Verhältnissen. Der Form nach, schreibt Harun, sind Kleinproduzenten Unternehmer. Der Gesetzgeber und die Steuerbehörde nehmen auch vom Schriftsteller an, er sei ein selbstständiger, umsetzender Kaufmann, der Papier sehr billig einkauft und dann beschrieben sehr teuer weiterverkauft. Aber dem Inhalt nach sind die Kleinproduzenten eher Heimarbeiter, die dann wieder eine Familie oder Gruppe anstellen. Anders als die Angestellten von Großproduzenten des Films oder der Fernsehanstalten, hätten die Kleinproduzenten, deren Bedeutung für die Nationalökonomie seit Marx als äußerst gering zu gelten habe, kein Anspruch auf tarif- und arbeitspolitische Rechte. Sie fungieren als Reservearmee oder Reservearmee-Offiziere, hinter denen noch einmal eine Armee möglicher Reserveleutnants steht. Die Fernsehanstalten des öffentlichen Rechts hätten in den 1960er, frühen 1970er Jahren angefangen, zunehmend Aufträge an die nicht organisierten und an keine Absprachen gebundenen Kleinunternehmer, Kleinproduzenten zu vergeben, die ohne große Mühe gegeneinander ausgespielt werden konnten. Der Kleinproduzent findet sich in einer Doppelrolle wieder, deren Ambivalenz auf die Neuordnung der Klassenverhältnisse im Neoliberalismus hindeutet. Zwischen Einzelkämpfertum, Unternehmertum und Kollektiv werden die Grenzen zunehmend fließend. Beim Filmemachen, schreibt Harun, erfordert auch der Teil der Produktion, den man sehen kann, das Zusammenwirken mehrerer Personen. Dem Sender gegenüber ist der Produzent arbeitnehmerähnlich, arbeitnehmerähnlich den Leuten, die er beschäftigt, gegenüber unternehmerähnlich. Der Selbstunternehmer als Subunternehmer ist also die Daseinsform des Kulturarbeiters, der innerhalb der Kulturindustrie glaubt, seine Unabhängigkeit und sein Überleben dadurch zu sichern, dass er sich selbst unternehmerisiert. Den Status des Kleinproduzenten zu wählen, kann aber auch der Notwendigkeit geschuldet sein, der eigenen Praxis einen anderen Rhythmus und einen höheren Grad an Integration in gesellschaftliche Texturen zu geben. Haruna hat dies etwa an Godard beobachtet. Um von der Einzelproduktion und der Aufwallung wegzukommen zu einer Stetigkeit, musste Godard Kleinproduzent werden. Die tägliche Arbeit soll das Besondere mit Leichtigkeit einschließen, wie das Wort Artisan, Handwerker, das Wort Art, Kunst einschließt. Die Verschränkung von Handarbeit und Kopfarbeit in der Kleinproduktion, die Anerkennung der Unauflöslichkeit von Kunst und Handwerk aber ist gesäumt von ideologischen Fallen. Am Ende des Artikels von 1973 nennt Haroun vier mögliche Argumente, warum er sich als Kulturarbeiter mit dem Status des Kleinproduzenten arrangiert oder zufrieden gibt, und er kommentiert diese Argumente mit beißend analytischem Spott. Das erste Argument betrifft die angeblich fehlende handwerkliche Kompetenz derjenigen, die beim Fernsehen eine feste Anstellung haben. Aber die Handarbeiter, so Haroun, wollen sich eben von den Kopfarbeitern nichts über ihre Handwerkermoral erzählen lassen, weil sie wissen, dass die Kopfarbeiter dies auch nur aus Gründen der Konkurrenz tun. Deutlich schimmert hier die Lektüre von Alfred Sohn Rethels wenige Jahre zuvor erschienene Studien über Warenform und Denkform und über geistige und körperliche Arbeit durch. Also jener marxistischen Theorieanstrengung, die darin bestand, die Trennung von Hand- und Kopfarbeit aus dem geldvermittelten Äquivalententausch abzuleiten und die Synthesis einer Produktionsgesellschaft in einer Kommensuration der lebendigen Arbeit zu imaginieren. Diese Kommensuration verlangt die Einheit von Kopf und Hand auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, weil hier der gesellschaftliche Nexus eins mit der Synthesis des Arbeitsprozesses wäre, so Sohn Rethel 1971. Das zweite Argument betrifft die Aussicht auf bessere Verdienstmöglichkeiten, die der Kleinproduzent gegenüber dem bloßen Honorarnehmer habe. Doch diese Einstellung, die dazu führt, dass man gleich mehrere Arbeiten zugleich macht, die Buchhaltung, die Organisation, die Regie und so weiter, ruiniert für Haroun die Berufe der Filmarbeit. Ganz in Vergessenheit gerät dabei, dass der Begriff Produzent ja auch heißen kann, Beruf von einem, der Menschen mit verschiedenen Eigenschaften zusammenbringt, einer, der Arbeitsmittel und Arbeitskräfte auf eine Sache sinnvoll bezogen kombiniert. Aber der Kleinproduzent tendiert dazu, die verschiedenen erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen weniger kollektiv zu organisieren, als in sich selbst zu vermuten und zu entwickeln, wodurch er nichtsahnend einer Proletarisierung der Kulturproduktion Vorschub leistet. Insofern sah sich wohl auch Farocki an der vordersten Front der Erosion der Arbeitszusammenhänge einer Kulturindustrie, die bis zu einem gewissen Maß die Ausbildung und Spezialisierung handwerklicher Fähigkeiten gefördert hatte. Überdies übersieht das Argument, dass man von dem Honorar, das die Sendeanstalten zahlen, allein nicht leben könnte, dass die Abhängigkeitsverhältnisse, die der Kleinproduzent schafft, auch Lohndrückerei bedeuten. Denn der Kleinproduzent kann keine angemessene Bezahlung bieten und leitet deshalb nur zur Gelegenheitsarbeit an. Haroun: Wer von seiner Arbeit leben will und muss und kann, der wird da oft nicht mitmachen. Aus Arbeit, die man in der Not macht, kann man nicht viel werden, was nicht heißen soll, dass es viele Arbeiten gibt, die aus Neigung getan werden. Das Pendel von der Richtung Neigung von der Not Richtung Neigung, von Unlust Richtung Lust ausschlagen zu lassen, ist der Traum des Kleinproduzenten, der sich nur allzu selten erfüllt und trotzdem, Stichwort Selbstverwirklichung, die Triebfeder bleibt, die Triebfeder seines Handelns. Das dritte Argument zielt auf die Vertrautheit der Leute, mit denen der Kleinproduzent zusammenarbeitet. Dazu Haroun: Das Traurige an dieser Geschichte, dass die lebendige Arbeit in den Privatbereich geht und die abstrakte im Gesellschaftlichen zurückbleibt, die Geschichte von der Kunst und der Industrie. Es gibt kaum ein Ideologem, das für ihn zu dieser Zeit, also in den frühen 1970er Jahren, aber auch später ablehnenswerter gewesen wäre, als die Berufung auf eine angeblich höhere Lebendigkeit der Arbeit in der Kulturproduktion, mit der sich die Kleinproduzenten und andere Kulturarbeiter von der industriellen Produktion und ihrem Entfremdungscharakter abzugrenzen suchen. dabei verleugnend, wie sie zu jener Fetischisierung der Lebendigkeit und der immer weitreichenderen vitalistischen Wertschöpfung im Sinne des neuen Geistes des Kapitalismus beitragen, der sich dem Zusammenspiel von gesellschaftlichen und ökonomischen Liberalisierungen seit den späten 1960er und frühen 1970er Jahren verdankt. An anderer Stelle schreibt Herr Ruhn: In manche Bars geht man wegen der Drinks und wegen der Person, die die Drinks ausgibt. In manchen Bars wäre es besser, der Drink würde sich von selbst einschenken. Nichts ist schlimmer als die Vortäuschung lebendiger Arbeit. Diese letzte Sentenz erweist sich als bis heute gültig. Sie antizipiert die aktuelle Kulturkritik von Slavoj Žižek bis René Polish. Das vierte Argument schließlich, das da lautet, ich produziere lieber selbst, um unabhängig zu sein, quittierte Herr Ruhn mit der verächtlichen, aber vielleicht auch etwas ratlosen Frage, was soll man dazu sagen? Die Behauptung eines kausalen Zusammenhangs zwischen Kleinproduzententum und Unabhängigkeit charakterisiert seit jeher die Selbstwahrnehmung von Independent-Kultur, nicht nur Film, sondern vielleicht noch mehr in der Popmusik. Aus dieser Konstruktion leiten sich etliche Mythen von antikapitalistischer Kreativität im Bann des Kapitalismus ab. Aber Unabhängigkeit, das wusste Herr Ruhn aus eigenster Erfahrung, ist eben das Gegenteil dessen, was kulturelle Produktion möglich macht. Im Gegenteil, Kreativität und Heteronomie sind unzertrennlich. Und wie das letzte Zitat zeigt, ist diese Heteronomie oder Kollektivität der Kunst auch eine Angelegenheit der Geschlechter, in diesem Fall von Abhängigkeiten oder Schutzangeboten zwischen Frau und Mann, die dem fragmentierten Leben, das allein der Subsistenz dient, vorzuziehen waren, aber Herr Ruhn nicht von tiefen Sinnzweifeln bewahrt haben. Das letzte Zitat ist das, auf das ich jetzt zitiere. Immer wollte ich eine schöpferische Arbeit haben. Ich gab die Leichtathletik auf, näherte mich nicht den bravo lesenden Mädchen unserer Reihenhaussiedlung. Ich brach die Schule ab, um ein wechselhafteres Leben führen zu können. In Berlin wohnte ich in einem Keller. Morgens ging ich in einer Brauerei Bier ausfahren. Mittags verteilte ich Prospekte in den Hinterhäusern. Abends schleppte ich Biergläser in der ersten Diskothek. Nachts ging ich auf die Abendschule, um es aus eigener Kraft zu schaffen. Um Mitternacht beteiligte ich mich im Eden Saloon am Preistanz und wurde mehrmals Mr. Twist. Das Morgengrauen erlebte ich am Rande der Piste des Tempelhofer Flughafens in einem schlohweißen Overall der Pan Am. Aber ich konnte nicht schreiben. Nach drei Zeilen hatte ich Angst, hier könnte das Leben sich nicht festhalten lassen, und ich stand auf, um es woanders zu suchen. Dann hat mich sieben Jahre lang eine Frau beschützt und ich habe alles gelernt. Ich kann meine Arbeit tun. Aber was ich erlebe, ergibt keinen Sinn. Ehe, Scheinehe, Firma, Scheinfirma, Leben, Scheinleben. Ich bin glücklich zu ahnen, dass Herr Ruhn später und bis zu seinem Tod diesem Scheinleben entkommen konnte. Danke.